Willkommen zu einer neuen Folge der Genfer Großwetterlage. Mein Name ist Katarzyna Gorgul-Meder und ich bin Senior Beraterin im multilateralen Dialog der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf. Ich freue mich, meine Kollegen Olaf Winzek und Sarah Ultes begrüßen zu dürfen.
Die Genfer Großwetterlage. Ein Überblick über Entwicklungen im internationalen Genf.
In der heutigen Folge wollen wir zentrale Entwicklungen der Genfer Organisationen im Zeitraum von Mitte Februar bis Ende April 2021 besprechen. Hierbei wird der Stand der weltweiten Impfstoffverteilung, die ersten Prioritäten der neuen WTO-Generaldirektorin oder zentrale Erkenntnisse aus dem vergangenen Menschenrechtsrat im Fokus stehen. Und wir schauen voraus. In gut einem Monat steht die Weltgesundheitsversammlung der WHO an. Welche Themen dort voraussichtlich eine Rolle spielen werden, erfahren Sie hier. Olaf, das Thema Impfstoffverteilung steht weltweit im Fokus. Wo steht die COVAX-Initiative, die ja einen weltweiten Zugang zum Impfstoff ermöglichen soll? Und wie wird das Thema im Rahmen der WTO diskutiert?
Ja, vielen Dank, liebe Kasia. Die Frage, wie ein weltweiter Zugang zu Covid-19-Vakzinen ermöglicht werden kann, ist im multilateralen Genf das zentrale Thema der vergangenen Wochen und Monate gewesen. COVAX-Initiative ist ja ein globales Solidaritätsinstrument, das eine weltweite Impfstoffversorgung von 20% der Weltbevölkerung beabsichtigt. Dass es sie überhaupt gibt, ist meines Erachtens ein Erfolg. Das Problem, sie kommt nur langsam in Gang. Die ersten Lieferungen begannen im März. Bis zum 26. April erhielten 120 Länder insgesamt 49 Millionen Dosen über COVAX. Das Ziel bis Jahresende sind aber 2 Milliarden. Man ist also auch durch Lieferausfälle in Verzug geraten. Viele ärmere Länder sind in ihrer Impfkampagne aber komplett von COVAX abhängig. Die Debatte über die ungleiche Impfstoffverteilung hat auch vor einigen Monaten die Welthandelsorganisation erreicht. Dort haben Südafrika und Indien eine temporäre Aufhebung der Patentrechte für Impfstoffe, Medikamente und Therapeutika gefordert, um die Herstellung von Impfstoffen auch in anderen Ländern zu ermöglichen. Diese Forderung wird auch von der Mehrheit der Entwicklungsländer unterstützt. Die USA, die EU, Japan und andere Länder lehnen das bisher ab und verweisen darauf, dass eine Aussetzung der Patentrechte den Engpass kurzfristig nicht lösen würde, sondern das Problem vielmehr in fehlendem Know-how und fehlenden Produktionskapazitäten liege. Über die weltweit ungleiche Verteilung von Vakzinen gibt es in der WHO allerdings wachsenden Unmut. Generaldirektor Dr. Tedros unterstützt den Vorschlag Indiens und Südafrikas. Im Originalton: Wenn man sich nicht jetzt zu solch einem Schritt entschließt, wann dann? Die neue WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala vermeidet es hingegen, hier zu klar Partei zu ergreifen. Sie drängt aber sowohl Mitgliedstaaten als auch Vertreter der Industrie mit großer Energie, dieses Problem anzugehen und plädiert für einen pragmatischen dritten Weg. Sie fordert in diesen Wochen die Staaten auf, Exportbeschränkungen und Hindernisse in den Lieferketten sowie bürokratische Hürden abzubauen, ermuntert die Industrie, den freiwilligen Technologietransfer zu verstärken und bestehende Produktionskapazitäten neu auszurichten. Es wird allerdings spannend sein zu beobachten, ob dieser pragmatische Weg wirklich zu den gewünschten Resultaten führt. Eins ist klar: Je länger sich diese Impfkampagne hinzieht, desto höher ist natürlich die Gefahr von Mutationen und desto länger drohen Handels- und damit auch wirtschaftshemmende Maßnahmen anzudauern.
Wenn es um die neue Generaldirektorin geht, welchen Eindruck macht sie in ihren ersten Amtswochen? Welche Prioritäten setzt sie bislang?
Also Okonjo-Iweala beeindruckt in ihren ersten Amtswochen durch eine sehr zupackende Art. Sie hatte bei ihrer Antrittsrede gewarnt, es könne nicht weiter Business as usual in der WTO geben. Sie fordert von den Mitgliedstaaten auch politischen Willen ein und macht auch mehr Druck als ihr Vorgänger. Aber sie weiß natürlich, dass sie die Mitgliedstaaten nicht zwingen kann und auf deren Mitarbeit angewiesen ist. Deshalb zeigt sie sich doch relativ pragmatisch. Sie weiß, dass sie den riesigen Berg an Herausforderungen, vor dem die Welthandelsorganisation steht, nicht innerhalb von ein paar Monaten abtragen kann. Das sieht man auch mit Blick auf die Vorbereitung der Ministerkonferenz der WTO im Dezember, die nur alle 2 bis 3 Jahre stattfindet und wichtige Impulse für die Welthandelsordnung setzen kann. Dort, das hat sie schon so angekündigt, will sie sich auf einige wenige Kernthemen konzentrieren, um den Gipfel nicht zu überfrachten. Und in den kommenden Monaten stehen sowieso der Beitrag der WTO zum Kampf gegen Covid-19 und dann auch der erfolgreiche Abschluss der seit über 20 Jahren währenden Verhandlungen zum Abbau schädlicher Fischereisubventionen im Vordergrund.
Vielen Dank, Olaf. Und jetzt zum Menschenrechtsrat. Sarah, die erste Sitzung dieses Jahres im Menschenrechtsrat fand Ende Februar statt. Neu waren Russland und China mit dabei. Gleichzeitig ist unter Präsident Biden die USA zurück im Menschenrechtsrat. Wie wirkten sich diese zwei Faktoren auf die Sitzung aus?
Ja, vielen Dank, Kasia. Ja, die Rückkehr der USA hatte ihre Schatten ja schon längst vorausgeworfen. So waren diese Faktoren schon lange vor Beginn der 46. Ratssitzung deutlich zu spüren. Die diesjährige Ratspräsidentin, die ständige UN-Botschafterin der Fidschi-Inseln, Nasrat Shamim Khan, konnte beispielsweise das erste Mal in der ganzen Geschichte des Menschenrechtsrates überhaupt erst in einer Kampfabstimmung bestätigt werden. Als entschlossene Menschenrechtsverteidigerin war es vor allem im Interesse Russlands und Chinas, ihre Präsidentschaft zu verhindern. Im Rat selbst waren die Debatten auch um einiges politisierter. Blinken hatte ja bereits im Voraus ein sofortiges und robustes Engagement angekündigt. Und gemeinsam mit einer Gruppe gleichgesinnter Staaten machten dann natürlich China und Russland klar deutlich, ein Zurück zu alten Zeiten unter US-amerikanischer Führung, das wird es mit ihnen nicht mehr geben. Selbstbewusst prangerten sie die Einmischung in die internen Angelegenheiten souveräner Staaten an, lancierten gemeinsame Stellungnahmen oder torpedierten Resolutionen mit zahlreichen Änderungsvorschlägen. Immer wieder nutzten sie auch, wie bereits übrigens im vergangenen Jahr, damals mit Verweis auf die Pandemie, in geschickter Weise die Verfahrensordnung für ihre Zwecke. Auf der Februartagung musste so etwa nach russischer Kritik an den Sonderverfahren über die Suspendierung des Rates als Ganzen abgestimmt werden. Das wurde letztlich abgelehnt. Aber spannend in diesem Zusammenhang vielleicht, Russland war durch die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny zuletzt selbst stark in die Kritik der Sonderberichterstatter geraten. Dafür konnten Russland und China einige Resolutionen für sich entscheiden, welche aus Sicht des globalen Westens äußerst problematisch sind. Quasi als Speerspitze gilt hier eine Resolution Chinas zu sogenannter vorteilhafter Kooperation, die aktiv an der Untergrabung bestehender Menschenrechtsnormen arbeitet. Auf der Februartagung brachte China diese nun bereits zum dritten Mal erfolgreich ein. Immerhin, auch wenn solche Initiativen passierten, sie blieben nicht kritiklos stehen. Die USA, aber auch in erheblichem Maße die EU, bemühten sich aktiv darum, Kontrapunkte zu setzen. Das gelang beispielsweise mit Resolutionen zu Belarus oder Sri Lanka, in denen das Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte ganz neue Befugnisse erhielt. Wie zu erwarten, stieß dies natürlich von russischer Seite vor allem auf erhebliche Kritik. Und der Wiedereinstieg der USA war auch selbstkritisch. Nicht zuletzt aufgrund der Geschehnisse um George Floyd hatten Beobachter dies als Bedingung für eine Rückerlangung einer moralischen Führerschaft der USA im Menschenrechtsbereich angesehen. In diesem Kontext war ein gemeinsames Statement zu strukturellem Rassismus ein sehr wichtiges Signal. Im Oktober, also in der UN-Generalversammlung, wollen sich die USA auch als Vollmitglied in den Rat wählen lassen. Bis dahin agieren sie als Beobachter. Wir dürfen also gespannt sein, was uns in den nächsten beiden Sitzungen noch erwarten wird. Eines ist sicher, es bleibt spannend oder vielleicht besser gesagt spannungsvoll.
Vielen Dank. In einem Monat steht die Weltgesundheitsversammlung der WHO an. Welche Themen werden voraussichtlich eine Rolle spielen?
Ja, vielen Dank, Kasia. Die Agenda der achttägigen Versammlung, die ja das höchste Entscheidungsorgan der WHO ist, wird sehr, sehr voll. Natürlich werden der Kampf gegen Covid-19, die Frage der Impfstoffsolidarität, eine zentrale Rolle spielen. Denn letzte Woche gab es etwa 5,6 Millionen Neuansteckungen nach Angaben der WHO weltweit. Und das ist ein trauriger neuer Wochenrekord. Gerade wenn man auf die dramatischen Entwicklungen in Indien und die Entwicklung neuer Varianten blickt, hat die Pandemie ja überhaupt nichts an ihrer Virulenz verloren. Mit Spannung wird auch die Vorstellung verschiedener Abschlussberichte erwartet, welche das Krisenmanagement der WHO, aber auch dasjenige der Mitgliedstaaten kritisch evaluieren sollen. Bei der WHA wird es dann aufbauend auf diesen Berichten auch um die Frage der Reform der WHO gehen, insbesondere der Frage der Stärkung ihrer finanziellen und politischen Unabhängigkeit. Dazu gibt es zahlreiche, zum Teil auch sehr weitgehende Ideen. Viele von diesen sind allerdings, zumindest bislang, meines Erachtens nicht konsensfähig. Die Reformideen einiger Staaten gehen also in sehr verschiedene Richtungen. Auch die Idee eines Pandemievertrags, für die neben der EU Ende März noch 25 Staats- und Regierungschefs sowie Leiter internationaler Behörden waren, wird das sicher auf der Tagesordnung landen. Noch gibt es allerdings einige offene Fragen darüber, was eigentlich in diesem Vertrag stehen soll und wie umfangreich er werden soll. In jedem Fall kann es eine Weltgesundheitsversammlung werden, bei der sehr einschneidende Weichen für die Zukunft gestellt werden.
Vielen Dank für die interessanten Einblicke, Olaf und Sarah. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal aus Genf.
Die Genfer Großwetterlage, präsentiert vom Multilateralen Dialog Genf der Konrad-Adenauer-Stiftung.